ja hören aus den Branchenunternehmen, dass es eine hohe Nachfrage gibt nach Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik. Die 30%-Regelung für die Zumutbarkeit reicht nicht aus, um den Parkplatz vollständig mit PV zu überdachen.
Bei den derzeitigen Marktpreisen bleibt dann für einen Chargepoint Operator wenig Marge am Verkauf der Kilowattstunde. Und die erhöht sich dann natürlich um den günstigeren Stromeinkauf und um die THG-Quote. Natürlich wird auch daran gearbeitet, Aufenthaltsqualität zu fördern. Es gibt ein ganz neues Spielfeld, einen ganz neuen Case, also Sitzbänke, zum Beispiel beheizt, Informationen für den Bürger.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Deutschland muss in den nächsten Jahren 15 bis 20 Gigawatt Photovoltaik zubauen, und zwar jedes Jahr. Die HTW Berlin ist der Meinung, es müssten sogar deutlich mehr sein. Das bedeutet aber auch, dass so ziemlich jeder freie Fleck genutzt werden müsste. Gerade in den Städten, wo besonders viel Strom gebraucht wird, könnte man ja noch viel mehr Photovoltaikanlagen errichten, und zwar nicht nur auf Dächern, sondern auch auf bislang ungenutzten Parkplätzen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Photovoltaik in der Stadt ist akzeptiert, positiv besetzt. Parkplätze sind ohnehin meistens versiegelt. Es ist in der Regel unproblematisch, sie zu bebauen, weil sie ja kein Bauvorhaben im Außenbereich darstellen. Und die Verbraucher und Nutzer des Stroms sind in unmittelbarer Nähe. So einfach das aber klingt, bisher sind Parkplatzüberdachungen mit Photovoltaik eher selten. Denn solch eine Installation ist teurer als eine Freiflächenanlage auf dem Feld und auch teurer als bereits vorhandene Dächer zu bebauen. Und obwohl es ja riesige Parkplätze gibt, die dafür geeignet wären, sind in der Summe doch eher kleinere Flächen gefragt, die hier den Hauptteil des Potenzials ausmachen. Und das erschwert zumindest mal die Planung. Darüber hinaus sind ja auch noch nicht alle rechtlichen Fragen geklärt, und deshalb habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die sich mit dem Thema Parkplatz-Photovoltaik schon sehr ausführlich beschäftigt haben und sogar ein Faktenpapier Photovoltaik-Parkplätze herausgegeben haben. Das ist zum einen Franz Pöter, er ist Geschäftsführer des Solarclusters Baden-Württemberg und Geschäftsführer der übergeordneten Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Herr Pöter.
Guten Tag, ich freue mich, dass ich heute hier mit dabei sein darf.
Und auch noch ein herzliches Willkommen an meinen zweiten Gast, Tobias Maurus. Er ist ehrenamtlich Mitglied im Vorstand des Solarclusters und der Plattform Erneuerbare Energien. Und er leitet hauptberuflich Unternehmen aus der Branche. Womit beschäftigen Sie sich dort gerade?
Hallo zusammen, ich bin hauptberuflich Gründer und Geschäftsführer von Station iGreen Mobility. Das ist ein modulares Dach, Zubehör und Softwaresystem, vor allem für Elektroladesäulen und Parkplätze. Es basiert auf einem Vier-Säulen-Modell: solare Energie vor Ort erzeugen, speichern in Batteriespeichern, verbrauchen über Elektroladesäulen oder PPA und einen Standort, einen Ladeplatz oder Parkplatz aufwerten über Zusatzfunktionskomponenten wie Sitzbänke, Monitore, Automaten.
Das heißt, Sie bieten auch selbst Parkplatz-Photovoltaik an?
Genau. So ist es. Wir sitzen in Stuttgart und von da aus vom Ländle Richtung Deutschland. Das ist die Devise.
In Baden-Württemberg ist ja das Thema Parkplatz-Photovoltaik gerade besonders aktuell, weil seit Beginn des Jahres eine Solarpflicht für neue Parkplätze besteht. Einige weitere Bundesländer wollen sich dieses Vorbild als Beispiel nehmen. Deshalb wollen wir uns heute einmal ausführlich mit Parkplatz-Photovoltaik beschäftigen. Beginnen wir einmal mit dem aktuellen Trend. Unabhängig von der Solarpflicht, würden Sie sagen, dass Parkplatzüberdachungen im Kommen sind, Herr Pöter?
Ja, wir hören aus den Branchenunternehmen, dass es eine hohe Nachfrage gibt nach Parkplatzüberdachungen mit Photovoltaik. Viele Unternehmen wollen tatsächlich auch Klimaschutz betreiben und zeigen, dass sie eben sich für den Ausbau der Solarenergie und klimafreundlichen Energieversorgung einsetzen. Mitarbeiter parken mit Solarstrom tanken, wird zunehmend auch als Standortvorteil gesehen. Von dem her gibt es tatsächlich in der Branche gerade viel Nachfrage nach Parkplatz-PV. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, gerade in Baden-Württemberg, weil es ja ein sehr dicht besiedeltes Bundesland ist, dass hier Flächen auch genutzt werden, damit es eben keine zusätzliche Flächenkonkurrenz gibt, was eine große Diskussion ja auch immer ist. Also daher ganz wichtig, eben solche Flächen, die schon versiegelt sind, auch doppelt zu nutzen.
Und lohnt es sich dann, eine extra Parkplatzüberdachung zu bauen, um neue Flächen für die Photovoltaikerzeugung zu gewinnen?
Ja, es lohnt sich für den Klimaschutz, ob es wirtschaftlich ist, ist immer die zweite Frage, ne, auf welche Zeiträume dann auch gerechnet wird. Viele Unternehmen investieren eben tatsächlich im Augenblick auch aus Gründen zu sagen, ich möchte meinen möglichst viel Strom selbst verbrauchen, ich möchte einen Imagezusatz gewinnen, ich möchte einen zusätzlichen Service anbieten. Das sind im Augenblick meines Erachtens die Haupttreiber, nicht unbedingt die Wirtschaftlichkeit auf den letzten Cent.
Aber was ich auch gehört habe, ist, dass bei manchen Unternehmen die Dächer einfach schon belegt sind und die sagen, sie hätten gerne noch mehr Solarstrom, weil ihr Unternehmen den Strom einfach verbraucht. Und dann sagen sie, okay, dann kann man ja neue Flächen dadurch gewinnen, oder?
Richtig, also die Situation gibt es natürlich. Das ist das, was ich meinte mit, Unternehmen versuchen den Eigenstromverbrauch oder Unternehmen versuchen die Eigenstromerzeugung zu erhöhen, indem sie dann eben Flächen, die sie schon zur Verfügung haben, dann eben doppelt nutzen.
Genau so ist es. Die Dächer sind belegt, die werden meistens über EEG eingespeist. Dann bietet sich natürlich ein großer Firmenparkplatz an. Aus der Praxis, wenn natürlich eine Firma, ich sage jetzt mal 50.000 Euro Mehrkosten im Monat hat, allein an Energiekosten, dann ist die natürlich super happy, wenn ihr jemand ganz schnell den Parkplatz überdachen kann und wenn dann natürlich auch noch viele Mitarbeiter mit geldwertem Vorteil mit einem Elektrofahrzeug zur Arbeit kommen, dann müssen diese auch betankt oder beladen werden und da zählt natürlich jede Kilowattstunde, die aus erneuerbaren Energien kommt und die auch mit einer THG-Quote versehen ist und das führt zu einem ganz neuen Cashflow-Modell. Vor allem, wenn man es über Energiespeicher laufen lässt und dann hat man natürlich den riesen Vorteil, dass dann wirtschaftlich wird und umso mehr Kilowattstunden in die Autos fließen oder dann auch vom Carport wiederum ins Gebäude über PPA für den Eigenverbrauch, dann wird das eine runde Sache und das eröffnet ganz neue Perspektiven im Bereich, wie kann ich meinen Energiehaushalt günstiger finanzieren.
Können wir uns die Kostensituation mal genauer anschauen? Also wie ist der Stromgestehungspreis zum Beispiel aus einer Parkplatzanlage im Vergleich zu einer Dachanlage oder zu einer Freiflächenanlage? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Auf jeden Fall. Natürlich ist der Bau der Parkplatzanlage ein Vielfaches teurer einer normalen PV-Anlage auf dem Dach. Aber man muss sehen, dass ja so eine hochwertige Anlage auf dem Parkplatz auch zweigeteilt gerechnet werden kann. Bedeutet, die Unterkonstruktion ist eher ein Gebäude und kann über andere Cashflow-Möglichkeiten refinanziert werden. Und die Dachanlage selbst mit Schienen und eines gewissen Teils der Unterkonstruktion wird dann über die Anlage selbst amortisiert. Und die Stromgestehungskosten sind natürlich derzeit von der Parkplatz-PV-Anlage auf jeden Fall geringer wie das, was aus dem Netz einfach ansteht. Also um ein Beispiel zu nennen, ich meine, da kriegt man eine Kilowattstunde bestimmt für irgendwo zwischen 10 und 20 Cent produziert. Und wenn man es aus dem Netz zieht von einem Netzbetreiber, Energieversorger, dann wissen wir ja alle, was derzeit dafür Kilowattstundenpreise aufgerufen werden von bis zu jetzt, weiß nicht, 25 Cent Industriepreis oder noch mehr und das führt zu empfindlichen Einbußen auf der produzierenden Gewerbeseite beziehungsweise zu Mehrkosten, womit die nicht gerechnet haben und das tut richtig weh.
Aber 10 bis 20 Cent würden Sie sagen, ist auch so die Größenordnung, wenn man die Überdachung mitrechnet, weil ich meine, man könnte natürlich den Parkplatz auch einfach ohne Überdachung bauen. Wäre günstiger.
Die Investitionskosten natürlich, aber wenn man davon ausgeht, dass eine Gesamtrechnung, eine Gesamt-Cashflow-Rechnung, so ein Parkplatzüberdachung, egal wie groß sie ist, in 10 bis 15 Jahren amortisieren kann, vorausgesetzt man hat einen guten PPA einen Energieliefervertrag in ein näher gelegenes Gewerbegebiet oder eben in die eigenen Ladesäulen, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Vor allem im Gewerbebereich, über den Privatbereich oder über die Parkplätze, die knapp überhalb der Grenze von 35 Parkplätzen liegen, da muss man natürlich anders dran gehen. Umso größer die, man kann auch sagen, umso größer die Parkplatzanlage, umso länger ist schon die Amortisationszeit, weil dann halt viel Geld gegenüber einem eventuell kleinen PPA oder einer nicht so viel abnehmenden Ladeinfrastruktur liegt. Umso redundanter die zwei Punkte sind, Ladeinfrastruktur und Netzanschluss und Carport, umso besser ist es. Also umso gleichwertiger die Größen sind. Ja.
Schauen wir mal auf die Basics. Was benötigt man für einen ganz einfachen Parkplatzüberdachung in der Basisvariante, sage ich mal? Was gehört dazu?
Es braucht eine Unterkonstruktion. Letztendlich in der Regel sind es Stahlträger fundamentiert oder gerammt, die eben eine bestimmte Höhe haben muss. Es braucht dann Stahl- oder Holzkonstruktion als Tragwerk und dann kommt die PV-Anlage drauf und dann unterscheiden sich eben die Systeme letztendlich. Es soll es regendicht sein, gibt es eine einfache Variante, die einfach, man sagt, macht noch ein Blechdach drunter oder werden dann Überkopf zugelassene Module verwendet, die dann vielleicht auch semitransparent sind. Da unterscheiden sich die Systeme dann, da unterscheiden sich dann auch die Kosten ein bisschen, für welches System man sich entscheidet. Wichtig auch, wie groß sind die Spannweiten zwischen den Stahlträgern? Ist sicher ein Kostenfaktor. Je größer die Spannweite, desto teurer wird es in der Regel, weil mehr Stahl verbaut werden muss. Das sind die Zusatzkosten letztendlich beim Parkplatz, die dann auch zu Buche schlagen. So, aber das sind im Wesentlichen die Komponenten, die zusätzlich sind oder zu einer anderen PV-Anlage. Ne? Klar, dass man einen Wechselrichter braucht, Kabel und sowas, das ist aber ja Standard.
Das heißt, preisgünstig wäre eine kleinere Spannweite über 4-5 Autos?
Ja, das, also wenn Sie halt sagen, alle 6 Meter ist ein Pfosten, ne, 2 Parkplätze, da wäre günstiger, als wenn Sie sagen, oh ja, die Spannweite muss mindestens 12 Meter zwischen den Pfosten liegen, dann braucht halt eine stabilere Stahlkonstruktion darunter erstmal.
Photovoltaik ist ja jetzt nicht besonders schwer. Welche Traglast muss so eine Konstruktion haben?
Wir rechnen da mit natürlich Schnee- und Windlasten. Und wenn so eine mittlere Windlast, also unser System ist zum Beispiel dreigeteilt auf Mitteldeutschland, Norddeutschland und Süddeutschland. Und wenn man natürlich nach Oberstdorf geht, dann hat man ganz andere Schneelasten und Windlasten, wie wenn man an der Nord- oder Ostseeküste irgendwo ist. Da ist dann mehr der Wind eine treibende statische Kraft und da rechnen wir mit 100 bis 250 Kilo zum Beispiel pro Quadratmeter Schnee bei Schneelasten und beim Wind sind es abhebende Wind- und Zugkräfte und da muss man natürlich sehen, auch in Bezug auf die Gebäudehöhe, will dort ein Kunde oder will dort der Betreiber mit normalen PKWs drunter fahren oder sollen da auch Kombis oder Sprinter, Großkombis mit 3,50 Meter Dachhöhe geparkt werden oder sogar LKWs und Busse, dann ist man gleich bei einer ganz anderen Höhe in der Region von 5 Metern und umso höher das Gebäude wird und umso mehr, der Peter hat schon gesagt, umso mehr Spannweiten, umso teurer wird's.
Und muss man auch Vorsorge treffen gegen Autounfälle und Vandalismus?
Ja, natürlich. Also vor allem, viele kennen es bereits von den Zuhörern, die schicken Poller in unterschiedlicher Farbgebung, gelb, schwarz oder rot-weiß, die natürlich vor Ladesäulen nicht so ganz hübsch sind. Und wenn es natürlich baulich nicht anders funktioniert, dann ist das bei der Überdachung selbst auch ein Thema. Deswegen versucht man sich natürlich über Randsteingebilde oder Randsteinausprägungen zu helfen, dass da niemand ranfahren kann oder über relativ starke Stahlstützen. Aber passieren kann natürlich trotzdem was und dann wird es meistens versicherungsmäßig relativ teuer, wenn dann doch jemand hinfährt oder extrem hinfährt. Und Vandalismus ist natürlich auch ein Thema. Dafür gibt es natürlich einerseits alle Gefahrenversicherungen, aber spätestens nach dem ersten Mal Vandalismus ist die Versicherung auch nicht mehr ganz so happy darüber. Das heißt, man muss auf jeden Fall in die ganze Cashflow-Betrachtung und Liquiditätsberechnung über die 10 bis 25 Jahre auf jeden Fall Rücklagen für Vandalismus und Reparatur einbringen. Und das variiert je nach Größe der Anlage, ich sage jetzt mal von bis Prozent, also im einstelligen Prozentbereich.
Vandalismus ist ja vielleicht ein Thema für öffentliche Parkplätze jetzt. Im Augenblick werden ja viele Unternehmensparkplätze auch gemacht, wo das sicher eine untergeordnete Rolle spielt, während natürlich Anprallschutzvorkehrungen für jemand gegen Pfosten, das muss natürlich abgesichert sein, dass da entsprechende Varianten dann auch da sind. Aber ich habe, wir hatten gerade auch eine Veranstaltung zu dem Thema und Vandalismus gab es jetzt keine Beispiele, wo die bekannt waren, dass es anders wäre oder extremer wäre als an anderer Stelle.
Na, der Unterschied ist einfach nur, dass es nicht eingezäunt ist wie bei einer Freiflächenanlage oder dass man halt schon rankommt, wenn man möchte, im Gegensatz zu einer Dachanlage. Ne?
Klar, man kann hochklettern und vielleicht am Kabel ziehen oder so, ne? Das ist klar.
Es betrifft meistens die Geräte, die eingebaut sind, Ladesäulen und Zusatzfunktionskomponenten. Da werden teilweise, haben wir schon erlebt, die Kupferkabel tatsächlich mit dem Bolzenschneider entfernt. Sowas kann passieren, aber an der baulichen Überdachung selbst ist es nicht so häufig der Fall. Da wird sich dann eher mit Edding oder Spraydose vergangen. Sowas kann mal vorkommen.
Okay. Sie haben es ja schon angesprochen, Ladestationen, Batteriespeicher, das sind ja auch sinnvolle Add-ons für solche Parkplatzanlagen, oder? Die brauchen ja dann auch noch Platz. Kann man die einfach mit dazu bauen?
In der Regel ja. Im besten Fall kann man die mit überdachen, um die auch vor Wind und Wetter zu schützen. Also da ist alles möglich, Batteriespeicher natürlich, Ladesäulen, Schließfacheinheiten. Natürlich wird auch daran gearbeitet, da sind wir stark dran, Aufenthaltsqualität zu fördern. Das gibt ein ganz neues Spielfeld, einen ganz neuen Case, also Sitzbänke zum Beispiel beheizt. Da sind Überlegungen da. Dann Informationen für den Bürger vor Ort. Also man kann dann auch zeigen, wie viel Strom fließt denn vom Dach in die Batteriespeicher oder umgekehrt und in die Ladesäulen in einem Art virtuellen Kraftwerk mit Monitoren, die das dann anzeigen. Also so weit kann es gehen. Aber wichtig ist natürlich, wenn es Batteriespeicher sind, dann vielleicht fragen sich das auch manche, wie ist das mit dem Brandschutz? Da muss man natürlich tunlichst drauf aufpassen, auch in Bezug auf die Baumaterialien. Stahlbau ist natürlich da am langlebigsten. Man kann sicherlich auch einen Carport aus Holz bauen. Nur muss man halt gucken, wenn man das mit Schnellladesäulen paart und viel Batteriespeicher. So ein Batteriespeicher da, der wird vor Ort gebaut, also der kommt leer und die Leistungseinheiten und die Module, Batteriemodule werden dann vor Ort eingebaut, weil einfach die Brandgefahr da während dem Transport sonst viel zu hoch wäre. Und das ist auch was das Baurechtsamt in Bezug auf öffentliche Plätze, das ist noch dann das nächste Thema, die eine nicht dichte Dachhaut hätten und aus Holz wären zum Beispiel und darunter dann Schnellladestationen oder elektrische Geräte gepaart mit PV, Hochspannungsleitungen und einem Batteriespeicher. Das ist natürlich für einen Brandschutz- und Baurechtssachverständigen ein gefundenes Fressen. Also da muss man dann gucken, dass man einige Sachen eliminiert und zumindest die wasserführende Schicht. Und das möchte ich auch noch sagen, bei der wasserführenden Schicht ist es so, dass man muss natürlich aufpassen, wenn der Parkplatz einen Regen durchlässt, dann ist man ganz schnell in der Frage, ist das überhaupt noch eine Überdachung oder ein Gebäude oder sind wir da in der Agri-PV? Und dann hat man da Fragezeichen, die zu Problemen führen können. Auch wenn man jetzt in eine Ausschreibung gehen würde mit so einem Ding, dann ist das nach EEG mit einem Agri-PV auf einem Parkplatz schwierig. Also da gibt es Punkte, die einfach bedeuten, ist es eine Überdachung oder ist es eher ein anderes Gebilde?
Das heißt, aus Ihrer Sicht wäre es schon auch rechtlich wichtig, dass das Dach geschlossen ist, eine geschlossene Dachhaut bildet.
Und da hat auf jeden Fall der Investor die Sicherheit, dass er nicht in rechtliche Fragezeichen kommt.
Aber es ist tatsächlich keine Vorgabe, wenn ich das richtig weiß. Ne? Es ist dann eine Klärung im Einzelfall, aber es ist keine Voraussetzung dafür, dass das regendicht sein muss.
Genau, aber es kommt darauf an, was er mit dem Strom macht. Wenn das natürlich eine eigengenutzte Stromverbrauch ist, dann ist es nicht so relevant, wie wenn er das über
das EEG macht.
Genau, so ist es.
Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass sozusagen die preisgünstigste Variante ist, kurze Strecken zu überspannen und ein Blechdach zu nehmen und die Module da drauf zu befestigen. Aber wäre natürlich schön, wenn es gerade in der Stadt auch nett aussieht, also ein bisschen optisches Highlight wäre. Haben Sie schon schöne Parkplatzüberdachungen gesehen, die vielleicht also transparente Module nutzen?
Ja, also haben wir gesehen, auch es gibt auch mit Stahlholzkonstruktion als Unterbau, ne, plus semitransparente Module, dass man eben, wenn man tagsüber und praktisch unter diesem Dach sich bewegt, auch ohne künstliches Licht auskommt. Und noch eben, wenn man nach oben schaut, auch diese Holzbinder, Holzträger dann sieht, die auch optisch schön sind. Es gibt auch verschiedene Systeme tatsächlich, das sind dann eben in der Regel Glas-Glas-Module, die dann eben die baurechtliche Zulassung haben, auch Überkopfzulassung. Da gibt es schöne, letztendlich alle Varianten. Und ich würde mal sagen, aus meinem Gefühl heraus, was sich im Augenblick bewegt, ist die Nachfrage gerade nach diesen optisch schönen Parkplatzüberdachungen doch auch eher groß. Also die Leute wollen tatsächlich nicht nur einfach eine Halle hinstellen und sagen, okay, da machen wir jetzt nochmal was drauf, sondern das Ziel ist tatsächlich da auch was hinzustellen, was dann auch ein bisschen repräsentativ ist. Ne? Wenn dann die Besucher kommen und sagen, oh ja, hier, guck mal, so sieht's aus, ist dann noch was anderes, als wenn einfach nur das Blechdach da ist und da noch ganz gewöhnliche Module drauf sind.
Und man kann ja wahrscheinlich auch sagen, dass so eine Holzkonstruktion auch einen besseren CO2-Footprint hat als Beton- und Stahlstützen, oder?
Nachhaltigkeit ja, aber das betrifft natürlich, ich meine, da müsste man jetzt tiefer reingehen, woher kommt das Holz, was wird da verbaut, wird das ein reiner Holzbau oder eben ist das eine kombinierte Lösung, also nachhaltig dann natürlich auch nur, wenn das langfristig da stehen kann und im öffentlichen Raum, da sprechen wir bei Langfristigkeit von, weiß nicht, 35 Jahre und da bin ich mir mit manchen Holzbauten unsicher, die kriegt man nicht in den öffentlichen Raum rein, aber auf dem Gewerbeparkplatz kann Holzbau eine Alternative sein. Bloß nochmal zur Unterscheidung, weil wir bauen die öffentlichen Sachen hauptsächlich aus Stahl, weil die kriegt man als Holzbau, kriegt man die eigentlich kaum unter. Wenn ich da mit einem Stadtwerk spreche oder jetzt in Stuttgart mit einer SSB, also Stuttgarter Stadtbahn, da sind die Bushaltestellen sind ja alle aus Blech und Stahl, da braucht man mit Holz nicht ankommen. Das ist einfach nicht praktikabel, auch in Bezug auf Vandalismus etc. Also es kommt wirklich auf den Bauort an und das lässt sich einfach dann nachhaltig nicht mit Holz darstellen. Aber wenn ich einen großen Gewerbeparkplatz habe, dann ist so eine Kombination sicherlich auch sinnvoll.
Ja, vielleicht kann ich da aber ergänzen, es war ja nur ein Beispiel auch wegen der Optik letztendlich. Es gibt schon auch Stahlkonstruktionen, die versucht filigraner zu sein, dass versucht wird über Tragwerkskonstruktionen, zum Beispiel aus dem Stadionbau, dann auch große Spannweiten zu realisieren, indem eben auf Drahtseilen, mit Drahtseilen gearbeitet wird, die dann eben gespannt werden. Das ist so das Beispiel, das kenne ich in der Konstruktion, aber das gibt's halt noch nicht, ne? Das ist aber ganz spannend.
Ja, das ist zum einen natürlich der Punkt und zum anderen haben wir ja vorher über das gesprochen, was wir auch zum Beispiel jetzt vor 2 Tagen in Freiburg gesehen haben. Umso weniger Stützen, umso dicker die Stahlträger und da muss halt, ist unsere Devise, eine gute Kombination zu machen, so dass ich filigrane Stützen habe und eine filigrane Stahlkonstruktion. Aber wie gesagt, dann muss man wiederum mehr auf den Anfahrschutz gucken und das sind halt Sachen, die sich alle gegenseitig beeinflussen, auch in Bezug auf die Stahlseilkonstruktion. Weil so ein Stahlseil kann ich nicht abspannen, wenn ich gar keinen Platz habe dafür. Man muss sich genau angucken vor Ort und jeden Platz sauber analysieren und dann kann man sich überlegen, was man da hinbaut, ja.
Man kann also davon ausgehen, dass man nicht einfach sagen kann, ich habe bisher Photovoltaik installiert und jetzt mache ich einfach mal Parkplatzüberdachung. Das ist nochmal ein ganz eigenes Feld mit ganz eigenen Spezialisten, ja. Baden-Württemberg hat ja zu Beginn des Jahres die Solarpflicht für neue Parkplätze eingeführt. Vorher sollte es ja einen finanziell geförderten Test mit verschiedenen Systemvarianten geben. Was ist bei diesem Test herausgekommen?
Es gab die Idee, tatsächlich Pilotvorhaben zu fördern, um zu sehen, welche Systeme gibt es eigentlich und wie gut sind die anwendbar. Das hat leider nicht so gut geklappt, weil bei diesen Förderprojekten die Auflage war, dass sie bis Ende 2021 realisiert werden mussten. Und es gab Zuschläge und einige der Projekte wurden zurückgegeben, sodass letztendlich meines Wissens nur ein Projekt überhaupt gebaut wurde. Das war schade, aber sag mal, war ein sinnvoller Ansatz, hat aber leider in der Umsetzung nicht geklappt. Und wir sind jetzt eben dabei, auch im Gespräch mit dem Umweltministerium zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn auch, Parkplätze im Bestand auch eventuell zu fördern, dass es eben nicht nur die Solarpflicht gibt für Neubauten, Gebäude und Parkplätze, sondern eben auch das große Potenzial von vorhandenen Parkplätzen auch genutzt werden kann.
Aber für Bauherren, die jetzt dieser neuen Pflicht nachkommen müssen, ist es natürlich schwierig, wenn die noch keine bewährten Konzepte haben, beziehungsweise noch keinen Parkplatz, wo sie sagen können, ich möchte das bitte genauso.
Ja, also es ist nicht so, dass es gar nichts gibt. Ne? Also ich sag mal, die Hersteller- und Anbieterseite ist auch überschaubar. Ne? Es gibt 5, 6 Systeme, es gibt ein, zwei neue, die noch gerade in der Entwicklung sind, wo jetzt Prototypen gebaut werden. Das machen jetzt eben müssen die Unternehmen selber machen und können es jetzt nicht über so ein Förderprojekt machen. Ne? Jetzt sind die Unternehmen tatsächlich gefragt. Aber es sieht ja auch so aus und ist ja so angelegt, auch über die PV-Pflicht, dass es eben dieses Marktsegment auch wächst, sodass die Möglichkeit eben auch eine gewisse Sicherheit gibt für die Unternehmen, dass da auch ein Markt letztendlich auch da ist.
Die Pflicht für Parkplatzüberdachung gilt ja schon ab 35 Stellplätze. Ich war mal in meinem eigenen Supermarkt, habe mal gezählt, 35 Stellplätze ist nicht wirklich viel. Ja, es ist eher auch ein kleinerer Supermarktparkplatz zum Beispiel, der da schon betroffen wäre. Aber es wird ja von Baden-Württemberg quasi als unzumutbar eingestuft, wenn die Kosten für den Parkplatz um 30% steigen, nur dadurch, dass man die Photovoltaik halt da drauf installiert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ein Parkplatz kostet, aber reichen 30% Zusatzkosten, um diese Pflicht zu erfüllen?
Nein, die 30%-Regelung für die Zumutbarkeit reicht nicht aus, um den Parkplatz vollständig mit PV zu überdachen. Es war eine große Diskussion letztendlich, wie kann man eine Zumutbarkeitsschwelle, muss der Gesetzgeber einführen. Und dann war eben, glaube ich, ministeriumsintern und mit den Fachleuten die große Diskussion, wie kann man das machen. Letztendlich wurde dieser Weg jetzt gewählt. Der Ansatz ist aber, dass wenn man 30% der Kosten überschreitet, heißt es nicht, man ist befreit von dieser PV-Pflicht, sondern die Anlage muss dann entsprechend kleiner sein, bis eben 30% der Investitionskosten erreicht sind. Ja, deshalb kann eben sein, dass bei diesem Parkplatz statt diese 35 Stellplätze nur 8 überdacht werden am Ende. Das ist nicht schön, weil, ne, der Gesetzgeber natürlich darauf abzielt, die gesamte Fläche eigentlich, die Solar geeignet ist, zu überdachen. Man hat aber keine Möglichkeit gesehen, hier eine einfache Regelung zu machen. Wir hoffen und gehen davon aus, dass die Investoren rechnen können und sehen, dass es deutlich lohnenswerter ist für die PV-Anlage, dann den gesamten Parkplatz zu überdachen, die Gesamtfläche. Weil je größer dann die PV-Anlage ist, desto größer der Ertrag, desto geringer die Kosten pro kW Peak. so dass es sich tatsächlich aus unserer Sicht, und da gibt es eben auch die Modellrechnungen, die hatten wir auch vorgestellt, gesagt, ja, es lohnt sich dann den Parkplatz komplett voll zu machen damit. Aber es gibt ja sozusagen die Diskrepanz zwischen dem, was ist die Anforderung durch die PV-Pflicht und dem, was sicher die Anbieter dann auch aufzeigen werden und was auch das Ziel des Gesetzes oder der Verordnung ist, die Parkplätze komplett zu überdachen.
Na, de facto muss ja der Parkplatzbesitzer ja auch nur die Stellplätze überdachen. Er muss ja nicht die Zuwege oder die Parkstraßen zwischen den Parkplätzen überdachen, ne? Was ja dann auch also insgesamt relativ wenig Fläche ergibt. Ich habe das mal überschlagen, dass man halt bei 35 Stellplätzen vielleicht so auf 400 Quadratmeter kommt, die man überdachen kann, ja. Und wenn ich das jetzt einfach mal in Module übersetze, dann komme ich vielleicht auf 70 Kilowatt Peak, was ja nicht besonders viel ist. Also lohnt sich das trotzdem, sowas zu machen?
Auf jeden Fall lohnt sich das. Das ist auch das, was ich vorher angesprochen habe in Bezug auf, ich muss sehen, wie viel Energie ich auch wegbekomme, sinnvoll. Und wie viel ich ins Gebäude bekomme. Es macht ja keinen Sinn, den ganzen Parkplatz zuzubauen, wenn der Strom dann am Ende nicht lukrativ verwertet werden kann. Und da muss man eigentlich jedes Projekt separat angucken. Wenn ich einen Abnehmer im Gebäude habe, der viel Strom braucht oder in einem Gewerbegebiet viele drumherum habe und einen Speicher, dann baue ich sicherlich den ganzen Parkplatz inklusive Fahrwege zu mit einem eben höheren Gebilde, das vielleicht 4-5 Meter hoch ist. Und ansonsten werden es halt die 8 Stellplätze, die Pflicht sind. Aber die sind auch sinnvoll, wenn der Strom vor Ort verwertet wird. Ich denke, jeden Parkplatz muss man da separat anschauen. Und ich denke, vielleicht werden wir in Zukunft mit dem EEG da noch oder mit auch den realen Strompreisen agieren können. Wenn das EEG nichts mehr hergibt, dann werden es die ausmachen und dann, wie der Herr Pöter schon gesagt hat, wird jeder Gewerbetreibende rechnen können und wird dann ganz klar, die Stromspeicher werden in dem Zusammenhang immer mehr Dynamik bekommen.
Mit dem EEG selber kommt man ja im Moment nicht weiter, würde ich sagen. Also selbst wenn man Dachsätze bekommt, ist es ja wirklich wenig, was man da an Geld bekommt. Also man würde sozusagen im ersten Schritt versuchen, den Eigenverbrauch zu nehmen, also für das Gebäude, und im zweiten Schritt dann einen kleinen PPA oder so?
Also eine Volleinspeisung lohnt sich natürlich derzeit überhaupt nicht und man braucht letztendlich dann eine Direktvermarktung, entweder eine Direktlieferung oder eine Direktvermarktung, was ja durchaus auch mittlerweile für Anlagen unter 100 kW Peak angeboten wird, auch ein bisschen angetriggert durch die Ü20-Anlagen, wo einfach viele ja auch in die Direktvermarktung jetzt gehen, wo die Anbieter das auch zunehmend ins Portfolio mit aufgenommen haben.
Und wie sieht's aus mit dem Verkauf des Stroms, also an Elektrofahrzeugbesitzer, Fahrerinnen? Ist das auch ja, viel, was da an Geld reinkommt. Also man hört ja manchmal so, dass manche Ladepunkte nicht wirklich wirtschaftlich sind.
Ja, die werden dann wirtschaftlich, wenn eben der bezogene Strom einen gewissen Preis hat und der ist ganz gut eben mit dem Photovoltaikpreis darstellbar. Wenn ich den beim Netzversorger kaufen muss oder bei einem Drittanbieter, dann habe ich da ja irre Stromgestehungskosten und bei den derzeitigen Marktpreisen bleibt dann für einen Chargepoint Operator wenig Marge am Verkauf der Kilowattstunde. Und die erhöht sich dann natürlich um den günstigeren Stromeinkauf und um die vorher schon angesprochene THG-Quote, die da eine Rolle spielt. Und die ist halt besonders gut darstellbar, wenn sie über einen Batteriespeicher läuft. Und dann wird das Ganze, wenn natürlich so ein gewerbiges Gebäude oder ein öffentlicher Platz gut liegt an einer Hauptverkehrsstraße, zufällig oder auch geplant, dann wird das Ganze schon ein interessanter und darstellbarer Business Case.
Aber wenn Sie jetzt der Energiemanager werden, würden Sie dann den Strom zuerst in den Eigenverbrauch stecken oder zuerst ins Elektroauto?
Dann ins Elektroauto und danach die Überschüsse ins Gebäude oder in einen Energieliefervertrag, der jenseits der Geschmack oder der Grenze liegt, also an 3D außen herum.
Nochmal kurz vielleicht zum Potenzial für Parkplatzüberdachung. Sie hatten das ja mal ausgerechnet. Wer baut denn oder wer errichtet denn überhaupt neue Parkplätze und wie viel Megawatt Peak können wir da erwarten?
Also Zahlen, wie viele Parkplätze gebaut werden, neue habe ich tatsächlich keine. Ich habe auch nochmal versucht, gerade nochmal zu recherchieren. So, und in der Begründung vom Klimaschutzgesetz, das ist jetzt out of interview, aber ich habe keine Zahlen gefunden, was da die Annahmen sind seitens der Landesregierung. Parkplätze entstehen bei neuen Gewerbegebieten, bei Einkaufszentren, Freizeiteinrichtungen, Schwimmbädern und Ähnlichem. Also es ist schon so, dass einige neue Parkplätze gebaut werden, auch weil teilweise auch Bestand des Parkplätze eben anderweitig genutzt werden, über Nachverdichtung für Bebauung zum Beispiel, sodass dann eben an anderer Stelle wieder auch Parkplätze entstehen. Und es ist eben richtig, dass gerade dann auch beim Neubau sofort die Photovoltaik mitgedacht wird, weil das natürlich ein Kostenfaktor ist, wenn man es von Anfang an mitdenkt, auch entsprechende Verkabelung, Leerrohre reinzieht, die Fundamente entsprechend schon anlegen und bauen kann, dann ist es schon auch kostendämpfend. Ne? Also im Bestand einen Parkplatz zu überdachen, ist deutlich aufwendiger, als das von vornherein im Neubau mit zu planen.
Aber vielleicht lassen sich ja dann Leute, die schon einen Parkplatz haben, vielleicht auch zur Nachrüstung bewegen, wenn sie sehen, dass es bei den Neubauanlagen funktioniert. Ja.
Auf jeden Fall. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass die freiwillige Überdachung von Parkplätzen im Bestand einfach eine total gute Sache ist. Und da teile ich die Hoffnung. Und wir sehen es ja auch im Markt, dass es tatsächlich viele gibt, die das jetzt auch realisieren und die einfach zusätzliche Vorteile sehen. Über zum Beispiel eben bei Einkaufszentren, dass man im Schatten parkt, dass es weniger witterungsanfällig ist. Also man spart tatsächlich Reinigungskosten, man spart den Winterdienst sogar. Die Haltbarkeit von Parkplätzen ist deutlich länger, was auch die Oberfläche angeht, weil sie eben den Witterungseinfluss nicht ausgesetzt ist. Solche Dinge sind einfach auch gut und finden zunehmend, wird darüber nachgedacht, ne, im Zusammenhang mit der Parkplatz-PV-Überdachung, was eben auch in manchen Dingen ein Systemwechsel ist dann nochmal. Ne? Also sonst hat man halt einfach den Parkplatz gemacht und hat man entweder Knochensteine oder Asphalt drauf gemacht und versiegelt. Und jetzt gibt es eben, wenn man eine Parkplatz-PV drüber macht, kann man sich natürlich überlegen, okay, bedeutet das jetzt zum Beispiel für den Untergrund? Was kann ich da vielleicht auch nochmal Geld sparen, weil ich ein anderes Material nehmen kann oder so, na, solche Sachen.
Das heißt, also wenn ich das so raushöre bei Ihnen beiden, würde ich jetzt sagen, Sie setzen eher auf die Dynamik des Marktes und weniger auf die Dynamik durch diese Solarpflicht.
Also die Solarpflicht ist gut, weil sie dazu führt, dass das neue Normal ist. Die Photovoltaik wird von Anfang an mitgedacht und animiert letztendlich auch dann im Bestand dazu, Parkplatz-PV auch zu realisieren. So von dem her, glaube ich, ist es gut, der Markt steht bereit. Es gibt Anbieter, die gute Systeme haben, die auch weiterentwickelt werden. Und es gibt einfach auch eine gute Nachfrage tatsächlich nach solchen Systemen.
Ich denke, damit haben wir einen ganz guten Bogen gespannt. Ich freue mich darauf, neue und hoffentlich auch schöne Parkplatzüberdachung zu sehen und bin gespannt, welche Technik sich da durchsetzt. Vielen Dank für das Gespräch. Das waren Franz Pöter, Geschäftsführer des Solarclusters Baden-Württemberg und Tobias Maurus, Mitglied im Vorstand. Das war der PV Magazine Podcast für heute. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Hinterlassen Sie uns ein Like auf den Plattformen oder abonnieren Sie unseren Kanal, um künftig keinen Podcast zu verpassen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.pv-magazine.de, auf der wir täglich über aktuelle Themen berichten und auf der ich Ihnen das Faktenpapier Parkplatz Photovoltaik verlinken werde. Das können Sie dann darunter laden. Sie können auch unser vierteljährlich erscheinendes Magazin abonnieren und damit unsere Arbeit unterstützen. Als kleinen Anreiz erhalten Sie mit dem Code PODCAST10 10% Rabatt. Falls Sie zu diesem Thema Fragen haben oder uns Ihre Meinung mitteilen möchten, dann können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen oder eine E-Mail schicken an podcast@pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.